Jetzt kann man natürlich sagen, na fein, wir haben gewissermaßen das Schulbudget oder das Kindergartenbudget kontrolliert. Ja? Aber die Kosten, die hinten rauskommen, die sind unvergleichlich höher. Also muss man tatsächlich immer ein ganzheitliches Bild skizzieren, bevor man überlegt, wo spare ich überhaupt. Und ich sehe gegenwärtig an dieser Spardebatte eigentlich nicht nur sehr wenig Uninformiertheit, sondern eigentlich sowas wie einen eingebauten Zynismus.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
Herzlich willkommen zur Werkspost, dem politischen Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik Salzburg. Am Mikrofon begrüßt euch heute David Mehlhardt. Im Frühling 2023 plakatierte die FPÖ anlässlich der Landtagswahl im gesamten Bundesland Salzburg Sujets in grellem Grün, auf denen Folgendes zu lesen war: 1000 verschobene Operationen, 100 fehlende Ärzte und ein Pflegeskandal. Auf dieser Feststellung folgte die rhetorische Frage, aber kein Geld für unsere Gesundheit. Nun, knapp 2 Jahre später, offenbart sich ein recht gegenteiliges Bild. Unter der Ägide des Soziallandesrates Christian Päffny von der FPÖ, die sich ja selbst gerne als die soziale Heimatpartei deklariert, erfährt der Sozial-, aber auch der Gesundheitsbereich spürbare Einsparungen, die im Verlauf des Herbstes und Winters 2024 zu beständiger Kritik an seiner Person, aber auch der amtierenden schwarz-blauen Regierung geführt hat. Zu nennen sind hier etwa die Absage einer weiteren Finanzierung der Community Nurses im Bundesland, einem dringend benötigten Pflegeheim für ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen, dem sogenannten Haus Polaring, wurde ebenfalls eine Absage erteilt. Zudem sind Stand 2024 531 Betten in den Salzburger Pflegeheimen aufgrund akuten Personalmangels gesperrt und zuletzt sorgte die Kürzung des Heizkostenzuschusses von 600 auf 250 Euro für negativ Aufsehen. Dennoch betont Marlene Swatzek, stellvertretende Landeshauptfrau von der FPÖ, im Zuge der Verabschiedung des 2025er Budgets: Das Geld kommt so direkt bei den Salzburgerinnen und Salzburgern an. Wir befinden uns nach wie vor in einer Rezession. Die Rahmenbedingungen sind nach den Jahren der Teuerung weiterhin dramatisch. Deshalb setzen wir gerade in diesen harten Jahren darauf, die Menschen nicht zusätzlich zu belasten. Zitat Ende. So gefragt, sind diese Einsparungen nun sehr plump ausgedrückt als Resultat einer Wirtschaft, die in einer Rezession steckt? Oder kann man in diesen scheibchenweisen Einsparungen einen größeren, womöglich sogar über das Bundesland oder Österreich hinausreichenden Trend erkennen? Darüber will ich mich heute mit dem heutigen Gast im Studio, Professor Nikolaus Dimmel, unterhalten. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Professor Dimmel beschäftigt sich seit Jahrzehnten innerhalb und außerhalb der Universität mit Fragen zur Sozialpolitik, Armut und Verteilung von Wohlstand. Ich möchte gerne mit einer sehr grundlegenden Frage starten. Was kann man sich unter Sozialpolitik eigentlich vorstellen? Aber auch, seit wann gibt es sowas wie Sozialpolitik, wie man es heute kennt?
Sozialpolitik findet prinzipiell auf 2 Ebenen statt. Die eine Ebene ist der Sozialstaat, der Sozialversicherungsbereich. Darunter fällt dann Pension, Krankenversicherung, Unfall, Arbeitslosenversicherung. Eine Stufe drunter findet man den Wohlfahrtsstaat. Das sind die bedarfsgeprüften Leistungen. Dazu gehört dann zum Beispiel Pflegegeld, Leistungen der Behindertenhilfe oder Leistungen der Sozialhilfe. Noch einmal quer dazu liegen die sogenannten universellen Leistungen. Das sind Leistungen wie die Familienbeihilfe, die alle, die einen bestimmten, kann man sagen, Risiko haben, kriegen. Im Bereich der Sozialpolitik basiert die Finanzierung auf Beiträgen. Also es gibt das Äquivalenzprinzip, in ungefähr kriege ich das raus, was ich eingezahlt habe. Im Bereich des Wohlfahrtsstaates ist es sehr strikt risikoorientiert. Das heißt, ist jemand wohnungslos, erfährt jemand eine Behinderung, dann hat er keine Beitragszahlungen zu leisten, sondern kriegt diese Leistungen so. Beide Systeme sind ineinander historisch bedingt verschränkt. Wenn man ins 19. Jahrhundert zurückblickt, so beginnt die Sozialversicherung 1889, also wir haben so eine praktisch scheibchenweise Ergänzung der Sozialversicherung von uns. Das beginnt mit der Krankenversicherung, geht dann weiter in betriebliche und branchenbezogene Pensionsversicherungen. 1920 gibt es die Arbeitslosenversicherung und es dauert dann noch einmal bis 1956, 57 bis zum allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, das wir heute unter ASVG kennen. Das zweite soziale Netz, die Wohlfahrt, die setzt mit dem Reichsheimatrecht 1863 ein und von dort weg ist es ebenso scheibchenweise dazugekommen. Der Sozialhilfe, der Behindertenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe. Unsere moderne Sozialhilfe geht auf das NS-Recht, nämlich das Reichsfürsorgerecht, zurück und wurde dann in der Zweiten Republik ebenfalls stückweise ausgebaut in die Sozialhilfe, von dort in die bedarfsorientierte Mindestsicherung und seit 2019 wieder zurück in die alte Sozialhilfe. Unter schlechteren Bedingungen wohlgemerkt.
Sie haben jetzt schon sehr schön dargestellt, dass man sich so sukzessive im Lauf der Jahrhunderte entwickelt, aber jetzt erkennt man quasi eigentlich, wenn man mit diesen Beispielen, die ich da am Anfang angeführt habe, so also ein Gegentrend, dass gewisse soziale Leistungen, die man erkämpft worden sind, zurückgenommen werden oder der Sozialstaat, wenn man das mit diesem Schlagwort dem ausdrücken mag, ja abgebaut wird.
Das halte ich für ein Märchen. Grundsätzlich kann man sagen, die ganze Mechanik des Sozial- und Wohlfahrtsstaates ist in Österreich eine antizyklische, also immer dann, wenn Krisensituationen eintreten, war es in den letzten Jahrzehnten so, dann steigt der Aufwand für Soziales am gesamten staatlichen Budget. Das ist am Beispiel der Arbeitslosenversicherung sehr simpel darstellbar. In gut konjunkturell aufgestellten Zeiten zahlen die Leute Sozialversicherungsbeiträge in Form von Arbeitslosenversicherungsbeiträgen. In der Krise muss die Arbeitslosenversicherung dann Leistungen ausschütten in Form des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe. Das ist gewissermaßen in die Mechanik des Sozialversicherungssystems eingebaut. Wenn wir uns die Entwicklung der Sozialquote anschauen, dann ist es eigentlich über die letzten Jahrzehnte sehr stabil. Allerdings ist das noch nicht alles, was man darüber sagen kann. Wenn man sich die Frage stellt, wo rinnt das Geld hin, muss man mal damit anfangen. Wir haben etwas mehr als 134 Milliarden, die als Sozialbudget verausgabt werden. Diese 134 Milliarden sind traditionell so strukturiert und verteilt, dass diese zum Beispiel armutspolitisch neuralgischen Positionierungen relativ klein budgetär ausgestattet sind. Also wir haben über viele Jahrzehnte ein paar hundert Millionen Aufwand für die Sozialhilfe gehabt und alle Welt redet erregt darüber, aber es ist im Grunde genommen kein relevanter Budgetposten. Die beiden großen Kuchenteile sind die Altersvorsorge, Versorgung, Pensionsleistungen bis hin zu Waisenpensionen und dann mehr. Das andere ist das Krankenversicherungssystem. Dort sind also gewissermaßen die großen Kostentreiber. Das heißt also, innerhalb des Sozialkuchens kann man schon zeigen, dass es Verschiebungen gegeben hat in den letzten Jahren in Richtung, kann man sagen, dominanter Krisen, die eine Art von ständiger Erregungsamplitude erzeugen, dass man, so wie man jetzt hört, also die Pensionen sind nicht gesichert, das Pensionssystem kracht zusammen und so weiter und so fort. Also das ist eine Reaktion, kann man sagen, auf Veränderungen innerhalb dieses Kuchens, der aber nicht jetzt zurückgeschnitten wurde. Also diese Idee oder dieses Narrativ von dem Zusammensparen des Sozial- und Wohlfahrtsstaates, das ist insgesamt betrachtet so nicht richtig. Aber es gibt innerhalb der Strukturverschiebungen. Und zu diesen Strukturverschiebungen ist natürlich nur anzumerken, dass wir eine grundsätzliche sozialpolitische Frage da drinnen sehen. Und das, was wir heute sehen, ist nun, dass tatsächlich in dieser, würde ich mal sagen, Rechtswende, die die meisten politischen Systeme in der EU nun erleben und erlebt haben, dass in dieser Rechtswende zusehends darüber diskutiert wird, bestimmte Gruppen aus diesem sozialen Schutzsystem hinauszudrängen oder auszuschließen. Ein Punkt war und ist nach wie vor die Migrantenfrage, die Integrationsfrage im Kontext der Migration. Ein zweiter Punkt ist die Frage der sogenannten Arbeitsunwilligen, also dort, wo jetzt wieder darüber diskutiert wird, runter mit den Leistungen. Das Narrativ der Rechten ist, das soll angeblich Arbeitsanreize bilden. Das ist ein Märchen, dafür gibt es nirgendwo Evidenz, dass dieses Rezept funktionieren würde. Zusammengefasst könnte man mal sagen, der Kuchen ist relativ stabil. Innerhalb des Kuchens gibt es Verschiebungen. Innerhalb eines Diskurses über Gruppen, die man ausschließen möchte, also um die man sich nicht mehr kümmert. Wollen wir uns noch mit irgendwelchen psychisch Erkrankten beschäftigen? Wollen wir uns noch mit Obdachlosen beschäftigen? Sollen wir noch Geld in die Bewährungshilfe, in Neustart investieren? Also überall poppen diese Fragen auf, wen man nicht ausgrenzen und ausschließen kann.
Genau, Sie haben jetzt dann eh schon so zusammengefasst, dass natürlich das auch irgendwie eine polittaktische Dimension hat, diese Diskussionen. Aber könnte man dann quasi mehr auf dieser technischen Ebene fragen, sind dann quasi Einsparungen im Sozialbereich eigentlich ein wirksames Mittel, um vielleicht das Budget sogar zu konsolidieren? Und wenn das so ist, warum macht man das dann genau in diesem Bereich?
Wir haben ein BIP von etwas mehr als 500 Milliarden. Der Staat beansprucht davon die Hälfte, also rund 250. Und mehr als die Hälfte dessen, was der Staat beansprucht, ist Sozialquote, also jetzt in der Gesamtsumme betrachtet, nicht? Also offensichtlich ist das ein Bereich, in dem einiges bewegt werden kann. Was aber im Grunde genommen einmal festzuhalten ist, das ist, nachdem die Diskussion auch so verschwommen ist, respektive man alle sozialen Probleme, die da auftauchen, in einen Topf wirft und dann sagt, fahr mal mit dem Rasenmäher drüber, schneiden wir da oben jetzt 20% oder 15% weg, dann geht es der Wirtschaft wieder gut, dann geht es uns allen gut, also noch ein neues Märchen, das draufgelegt wird. Ich denke, dass man zielgruppenbezogen genauer hinschauen muss. Wenn man zum Beispiel die Frage stellt, was passiert mit Geld, das im Rahmen des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe als Transferleistung fließt, was passiert mit Pflegegeld? Dazu muss man mal festhalten, diese Transferleistungen haben null Sparquote. Damit wird nicht spekuliert, sondern wenn heute jemand Notstandshilfe oder Arbeitslosengeld kriegt, dann trägt er das unmittelbar in den BIPA, in den BILA, in den Spar oder sonst wohin. Das heißt, da sind je nach Mehrwertsteuersatz natürlich sofortige staatliche Einnahmen davon abzuziehen. Also der Staat kriegt im selben Moment wieder Geld zurück im Rahmen der Mehrwertsteuer. Alles andere ist unmittelbar nachfragefähiges Einkommen. Also muss man schon etwas differenzierter hinschauen und die Frage stellen, wohin fließt das Geld? Dieses rechte, das ist ein Fass ohne Boden, wenn man dann in den Wohlfahrtsstaat Geld hineingibt, dann gibt es irgendwelche Parasiten oder Sozialschmarotzer, die da Geld abgreifen. Das ist einfach kindisch und das ist uninformiert. Das ist in diesem Segment schlicht und ergreifend nicht richtig. Ähnliches kann man auch sagen, im Hinblick auf bestimmte Fragen, der Daseinsvorsorge der Infrastrukturleistungen. Ja, natürlich ist es gar keine Frage, dass wir Kindergärten brauchen und da braucht es tatsächlich eine massive Aufstockung des Budgets. Das heißt, da haben wir im Sozial- und Wohlfahrtsstaat gravierende Unterversorgungslagen. Wenn man Österreich im Bereich der Elementarpädagogik vergleicht, dann mit Finnland oder Norwegen oder Dänemark, da sehen Sie dann Gruppengrößen, die haben ein Drittel von dem, was es in Österreich gibt. Also ich würde auch sagen, wenn man vor diesem Hintergrund anfragt, was bewirkt der Kindergarten eigentlich, könnte man sagen, als sozial- und wohlfahrtsstaatliche Interventionsleistung erzeugt der Integration, Inklusion, belastbare Arbeitskräfte, Leute, die lesen und schreiben können. Also es ist nachgerade absurd oder wäre absurd, an solchen Leistungen zu sparen. Überhaupt aber würde ich mal sagen, das Geld, das man in den Sozial- und Wohlfahrtsstaat investiert, ist gut angelegtes Geld. Jedenfalls wirtschaftspolitisch, weil da nichts zurückbleibt. Es gibt niemanden, der spekuliert mit der Kohle. Hinter jedem investierten Euro stehen Arbeitsplätze, wo wiederum Arbeitnehmerinnen Sozialversicherungsbeiträge zahlen, Steuern zahlen. Wenn Sie heute im Bereich der Schulsozialarbeit oder Schulpsychologie oder auch der Konfliktprävention in Schulen als Teil der Wohlfahrtsveranstaltung intervenieren, sollte auch klar sein, dass wir über SROI, über Social Return on Investment Größenordnungen reden müssen. Stellen Sie sich vor, dass ein Tag der Unterbringung in einer Jugendstrafanstalt 700 Euro kostet, nicht? Oder auch, wenn Sie überlegen, ein Obdachloser, der in seinem Erbrochenen im Winter in einem Park herumliegt, den bringen wir ja nicht irgendwo hin, sondern in die Landesnervenklinik intensiv. Und dort bitte sind Tagsätze zu zahlen, die das X-fache von dem ausmachen, was die Unterbringung in einer Notschlafstelle gewissermaßen kosten würde. Ja? Also muss man bei jeder Spardebatte auch immer fragen, was passiert dann budgetär, wenn wir da den Rotstift angesetzt haben. Und das sind nun Debatten, die ich vermisse. Wir sehen allgemein, würde ich mal sagen, ein gerüttelt Maß an fundamentaler Uninformiertheit. Das meiste, das in diesen Diskursen erzählt wird, ist halt gewissermaßen eine blanke Polemik.
Um da einzuhaken, wenn Sie sagen, es wird damit sehr viel Polemik hantiert in dieser Debatte, dann wäre es mir interessant, diese Polemik zu streichen und zu schauen, ja, wie würde das gestalten, wenn die Einsparungen in manchen Bereichen einfach wirklich drastisch oder dramatisch sind?
Das kann man, glaube ich, sehr schön zeigen an der Frage, wenn wir jetzt im Bereich der Pflege uns überlegen, es fehlt bis 2050 ein Personalstand von ca. 200.000 Leuten. Wir wissen demografisch sehr gut, das sind die Babyboomers, die dann nach 2050 wegsterben und damit wird die Nachfrage nach Pflege auch entsprechend reduziert werden. Wir sehen, dass bei der Pflege tatsächlich das Kernproblem ist, dass 85% der Pflege im Bereich der Familien, also als informelle Pflege, verrichtet wird und knapp 15% roughly ist entweder stationär oder mobile Pflege in Österreich. Und wenn man nun die Frage stellt, was passiert, wenn man dort reinschneidet, was also passiert, wenn der Staat sagt, wir haben kein Geld, wir kürzen den Zuschuss, du musst einen Teil dieser Dienstleistungen selber zahlen. Da sieht man zwei Dinge. Das eine ist, dass die Leute sich aus der Inanspruchnahme von Dienstleistungen zurückziehen. Das ist einmal für die ersten 5 Minuten für den Gesetzgeber oder den Fiskus lustig. Das andere ist, dass in der Familie dann darauf getrachtet wird, umzuverteilen und bestimmte Leistungen, die man halt nicht mehr zukaufen kann, dass das Frauen in der Familie machen. Ne? Dass sie dann Frauen haben, die, obwohl sie schon Selbst- und Weiterversicherungsmöglichkeiten im ASVG haben als pflegende Angehörige, dass die trotzdem mit ihrer Erwerbsbiografie aufhören oder Teilzeit arbeiten gehen oder überhaupt reduzierter noch stundenweise arbeiten gehen. Na, was heißt das? Das heißt, dass die Pensionsbeiträge dieser Frauen reduziert werden. Das heißt, dass in der Perspektive die Altersarmut von Frauen steigt. Das nächste soziale Problem wird damit erzeugt. Das andere ist, wenn Leute ihre Pflegeleistungen nicht professionell beziehen und die öffentliche Hand nicht einen entsprechenden Rahmen für die Sicherung der Pflegequalität bereithält, dann passieren nicht nur Pflegefehler, weil sie haben dann Leute, die zu Hause liegen, die im Wesentlichen falsch gepflegt oder unzureichend gepflegt werden. Na gut, die bringen wir dann ins Krankenhaus, ne? Für ein Vielfaches der Kosten. Also ist tatsächlich die Frage, was bewirkt so eine Einsparung? Oftmals eine Art von negativer Umwegrentabilität. Sie kürzen vorn und dann sehen Sie hinten raus die Kosten. Zweites Beispiel, nehmen Sie die NEET, Not in Education, Employment or Training. Das sind also nach den Biber-Daten in Österreich knapp 134.000 Personen. Wo kommen diese NEET her? Das sind zum Beispiel Leute, die als Early School Leavers verloren gehen. Und woher kommen die Early School Leavers? Die kommen dort her, weil es nicht entsprechende Ausstattung gibt in Schulen, in Kindergärten, weil man im Grunde genommen die Familien alleine lässt, weil man die Risikopopulationen, wie zum Beispiel Immigranten, nicht entsprechend integriert, sozialpädagogisch und sozialarbeiterisch begleitet. Die sitzen dann dort, nicht, failen in der Schule, also das heißt, mit Failure meine ich, sie scheitern dran. Wenn Sie überlegen, wo die sitzen, die Early School Leavers, denken Sie an Wien, Simmering, Favoriten, Fünfhaus, 20% der Schüler sind Early School Leavers. Und das sind dann die berühmten NEET, die dann lange, lange Zeit nicht beschäftigbar sind, die sind am Arbeitsstrich oder sonst wo, zahlen keine Sozialversicherung, keine Steuern. Jetzt kann man natürlich sagen, na fein, wir haben gewissermaßen das Schulbudget oder das Kindergartenbudget kontrolliert. Ja? Aber die Kosten, die hinten rauskommen bei den NEET, die sind unvergleichlich höher. Also muss man tatsächlich immer ein ganzheitliches Bild skizzieren, bevor man überlegt, wo spare ich überhaupt. Und ich sehe gegenwärtig an dieser Spardebatte eigentlich nicht nur sehr wenig Uninformiertheit, sondern eigentlich sowas wie einen eingebauten Zynismus, der da Platz greift.
Zynismus ist ein gutes Stichwort, weil ich möchte hier gerne zu diesem Beispiel mit der Pflege zurückkommen. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, eben 500 Betten, die nicht verfügbar sind in den Pflegeheimen in Salzburg. Es wird immer gesagt, ja, die Pflege, natürlich ist sie wichtig, es kann jeden irgendwann mal betreffen, dass man pflegebedürftig wird. Aber warum betont man auf der einen Seite die Wichtigkeit, aber man schafft es dann quasi nicht, eine tatsächliche Umsetzung zu bewerkstelligen?
Ja, weil wir in einer Situation der Ankündigungs- und Symbolpolitik gelandet sind. Also ich vermisse im Wesentlichen fast jegliche Form und Praxis evidenzbasierter Politik. Also es dreht sich nur um, kann man sagen, flotte Sprüche, oder? Um Einzeiler, um Schlagworte. Und es dreht sich auch im Wesentlichen um, kann man sagen, medienwirksame Ankündigungen. Nicht? Wenn man sich jetzt das an diesen Beispielen Revue passieren lässt, nicht? Kann man zum Beispiel im Kindergarten feststellen, wir haben Arbeitsbedingungen, wenn wir das gerade im Rahmen einer Publikation untersucht haben, wo in einem öffentlichen Kindergarten den ganzen Tag lang das Lärmniveau eines startenden Flugzeugs herrscht. Die Publikation, an der wir jetzt arbeiten, die wird den Titel tragen 2 Quadratmeter Minuten, weil wir gezeigt haben, dass eine Kindergärtnerin pro Stunde maximal 2 Minuten Zuwendungszeit für ein Kind hat und ein Kind im Gruppenraum, wenn Sie die Brutto-Netto-Flächenverhältnisse rechnen, nicht einmal knapp 2 Quadratmeter hat. Also 2 Quadratmeter Minuten Zuwendung, die wir den Kindern geben, während wir gleichzeitig festzustellen haben, dass die Zahl der Kinder, die verhaltensauffällig sind, aufgrund von massiven primärsozialisatorischen Defekten im Elternhaus rasant zunimmt. Wir haben natürlich dann noch das Problem der Mehrsprachigkeit, wir haben das Problem Armut und Ausgrenzung, also Kinder, die chronifiziert krank bereits sind, die permanent Kopfweh haben, die motorische Probleme haben, gibt uns das ein Bild, nicht, wo wir da eigentlich stehen. Und wenn man sich dann anschaut, was die Kindergärtnerinnen verdienen, ja, und was die Belastung einer Kindergärtnerin ist, dann ist es halt kein Wunder, nicht, dass Kindergartengruppen geschlossen werden oder ganze Kindergärten zusperren, weil schlicht und ergreifend niemand gewillt ist, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, während wir andernorts in der Republik mit generöser Geste Millionen beim Fenster raushauen. Das scheint auch dann niemandem mehr aufzufallen. Und genau das Gleiche ist im Pflegeheim. Also wenn Sie die Frage stellen, warum sind Pflegeheimtrakte gesperrt, dann sollte man sich die Pflegearbeitsbedingungen anschauen. Das wissen die wenigsten oder scheinen überhaupt mitzukriegen, was zum Beispiel eine Pflege bedeutet an körperlicher, an physischer Belastung. Das ist nämlich höher als ein Bauarbeiter, der mit Betonsäcken hantiert. Und dann haben sie ständig im Grunde genommen diese Übergriffe, die strukturell angelegte Gewalt in der Pflege. Sie haben die häufigen Krankenstände der Kollegen. Sie haben ganze gewissen Belegschaften, die an der Kante des Burnouts sind. Ja, was wollen wir uns wundern darüber, dass die Leute sagen, bitte, ich mache alles andere, nur ich gehe nicht in die Pflege rein. Ja? Und dann nützen natürlich Sonntagsreden und irgendwelche Anreiz- oder Nudging-Programme genau Nüsse. Die nützen gar nichts. Ne? Sie müssen ganz einfach die Leute entsprechend zahlen. Sie müssen entsprechende Arbeitsbedingungen hinstellen, damit das tatsächlich auch aus wohlfahrtsstaatlicher Sicht ein gut laufendes Werkel werden kann.
Von diesem Punkt würde ich gerne einmal den Schritt zurücktreten und das einmal auf einer abstrakteren Ebene anschauen, die diskursive Ebene der Politik. Quasi die Sonntagsreden, wo Politiker sagen, ja, man muss Pflege, das Gesundheitswesen verbessern und dann passiert aber genau das Gegenteil.
Das ist eine Zwiebelfrage, die hat viele Schichten. Also ich würde mal sagen, das eine ist gewissermaßen die Donald-Trump-Erklärung. Ja, wir sehen in fast allen OECD-Gesellschaften, dass große Teile des Elektorates einfach gegen ihre eigenen materiellen Interessen wählen. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir eine weitgehende Zerstörung der Funktionsweise des parlamentarisch-repräsentativen Systems sehen. Also im Grunde genommen kann man sagen, das dauernde Politschaustellen, die Politschaustellerei hat dann dazu geführt, dass im Grunde genommen so eine Art Typus von Postpolitiker und Antipolitiker wie Milley oder Trump oder Bolsonaro oder eben Kickl in Österreich, ja, jetzt auf die Bühne getreten ist. Das sind also Leute, die im Wesentlichen mit Max Weber gesprochen, so eine Art von Hero, Charisma, Prediger und eine Art von Führerfigur sind. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist die Komplexitätssteigerung. Ich denke, dass in 30 Jahren struktureller Nichtbildung, dass der Souverän im Grunde genommen keine Ahnung mehr hat, wie Politik funktioniert, was das ist. Fragen Sie mal die Leute in Österreich, wie viele Nationalratsabgeordnete der Nationalrat hat. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ja? Und fragen Sie mal, wie ein Gesetzgebungsverfahren funktioniert. Also im Grunde genommen kann man sagen, weder die Politik, also die Mechanik des Politischen wird begriffen, noch die Politik, wie wird überhaupt Politik gemacht. Man hat auch kaum einen Diskurs in Österreich gehört über Lobbying, praktisch Gesetzgebung auf Bestellung, die offene Käuflichkeit. Also ein paar von diesen Figuren sind dann wie ein vormaliger ÖVP-Innenminister in Häfen gegangen, weil er für 100.000 Euro gewissermaßen Gesetzesadaptionen oder Interventionen als Dienstleistung versprochen hat. Aber im Grunde genommen kann man sagen, es fehlt mehr oder weniger dieser aufgeklärte zivilgesellschaftliche Diskurs. Und was die Policies betrifft, also diese Politikfelder, und wir reden jetzt über eins, nämlich über die Sozialpolitik, im Grunde genommen, dass es eine verdammt mühsame Veranstaltung ist, sich in die Dinge einzuarbeiten. Und dazu gehört natürlich auch die Verflechtung von der vierten und fünften Gewalt der Medien und des Lobbyings mit der Politik zu sehen. Und dort würde ich schon meinen, dass es gesellschaftlich eigentlich sehr wenig an Wissensbeständen gibt. Wir sind heute gestartet mit dieser Frage der Non-Evidence-Based-Vorstellung, also dass man eigentlich im öffentlichen Raum relativ wenig weiß, nicht? Und dass man sehr selten wirklich nüchtern und empirisch datenbasiert argumentiert, sagt, was braucht es, was kostet es, welche Folgekosten hat, wenn wir dies oder jenes tun. Das ist was in anderen Ländern wie den Niederlanden oder wie in Schweden deshalb funktioniert, weil diese Policies im Wesentlichen immer in einem öffentlichen Raum verhandelt werden, weil Thinktanks, wo jede Menge von Universitätsleuten in öffentlichen Diskursen auftreten, anders funktioniert als hier, wo man gewissermaßen hinstört und sagt, okay, ich kenne einen Sozialschmarotzer, weil mein Schwager ist in einer Sauna, der hat einen Arbeitskollegen, der wiederum einen anderen kennt und der kennt einen Sozialschmarotzer. Und schon ist eine Wirklichkeit in die Welt gesetzt, an die dann im Wesentlichen alle glauben. Ne? Letzter Aspekt da drinnen, also ich denke schon, dass diese Frage, wieso diese Sonntagsreden so einschneiden oder eingreifen können, dass es natürlich auch damit zu tun hat, dass die Dinge so komplex geworden sind, dass sich ein Großteil des Elektorates wünscht, eine einfache, klare Schnittlösung. Und damit sind wir eigentlich beim Kernproblem dieser rechtspopulistisch-rechtsextremen Politikwende in Österreich, nämlich, dass man im Grunde genommen eine Art von Eskapismus verspricht. Also man kann mehr oder weniger mit einem Schnitt da rein, ja, kann man große Probleme lösen. Ne? Darum hat man ununterbrochen erzählt, wenn wir die Sozialhilfe gescheit kürzen, dann haben wir viel Geld. Naja, na Nüsse, wir geben für die Sozialhilfe wenig aus. Daher, wenn Sie die ganze Sozialhilfe kürzen würden bis gegen null, hätten Sie noch immer nicht das Budget saniert, nicht? Und wenn Sie im Grunde genommen die Syrer, über die man jetzt spricht, alle nach Syrien zurücktransportieren würden, hätten Sie das Budget auch nicht saniert. Trotzdem aber werden solche Figuren ununterbrochen entworfen, weil man einfach nicht weiß, was das kostet, welche Folgewirkungen das hat, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es hat. Denken Sie nur an die Frage der abgestuften Familienbeihilfen. Das war jedem, der beteiligt ist und der irgendwie sich in der Materie halbwegs auskennt, klar, das funktioniert nicht, weil das schlicht und ergreifend europarechtswidrig ist. Trotzdem, in der Sonntagsrede wird das angekündigt, dann wird das gemacht mit großem Getöse. Und nachher muss man halt schauen, dass man nicht allzu viel Öffentlichkeit zeigt und erregt, wenn dann ein Gericht sagt, Kinder, wir fahren euch auf Null zurück, ihr müsst das noch einmal reparieren. Nicht? Das ist, würde man sagen, so ein Mechanismus, der wo einige Teile erklären, warum diese Sonntagsreden funktionieren.
Dann möchte ich jetzt eigentlich gegen Ende des Interviews nur zweimal auf die Zukunft, wenn man das so will, zu sprechen kommen. Einerseits, Sie haben es wieder angesprochen, dass es ja Länder gibt, wo vielleicht es besser funktioniert, wenn Sie da sagen, die Niederlande, weil die eine aufgeklärtere Gesellschaft haben. Was funktioniert da quasi noch grundsätzlich anders als in Österreich?
Also ich möchte als Beispiel vielleicht Finnland nehmen. Die Finnen sind eine Gesellschaft, die in den letzten Jahrzehnten Sozialpolitik immer als kollektives Investment gesehen hat. Daher gehen die auch so weit, dass sie im Grunde genommen sozialpolitische genauso wie bildungspolitische Maßnahmen sehr stark individualisieren. Nehmen wir es am Beispiel der Bildungspolitik, wo es keine Lehrpläne standardisiert gibt, sondern jedes Kind seinen eigenen Lehrplan hat. Nehmen Sie es im Bereich des Personalstandes, viel kleinere Klassen im Bildungsbereich. Nehmen Sie es im Bereich der Wohnversorgung. Die Finnen denken strukturell. Die sagen nicht, so wie bei uns, der Markt muss halt gewissermaßen die Dinge lösen, was er natürlich nie tut. Der Markt produziert die Probleme und löst sie nicht. Gerade am Wohnungsmarkt ist das schön deutlich. In Finnland ist der Diskurs ganz genauso wie in Norwegen. Die Wohnversorgung ist keine Marktfrage. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage und das muss der Staat lösen. Und zwar durch strukturelle Maßnahmen. Darum ist dort da im Grunde genommen die Zahl der genossenschaftlich errichteten Wohnungen relativ hoch. Darum ist die Leistbarkeit von Wohnraum auch eine öffentliche Aufgabe. Wenn Sie sich in Österreich die Mieten anschauen, 85% der Mieten, die am freien Markt gezahlt werden, gehen in die obersten 10% der einkommensbeziehenden Haushalte. Nicht? Das ist eine Verteilung von unten nach oben. Die Finnen und die Norweger sehen das genau umgekehrt. Also bei denen gewissermaßen ist die Idee, na, wir wollen nicht, dass sie Leute an Wohnrisiken gewissermaßen profitabel beteiligen, sondern wir wollen tatsächlich die Wohnversorgung sicherstellen. Wenn man die Frage stellt, was steht dahinter, würde ich sagen, das ist eine sehr kollektivistische Sicht. Also eine Sicht, wo auch der Staat, das ideelle Gesamtkapitalist, sehr transparent ist. Wir haben uns das in Helsinki angeschaut. Das ist erstaunlich, was die im Ministerium alles wissen. Also das heißt, die wissen ganz genau, welche Maßnahmen funktionieren wie, welche Erfolgsquoten gibt es, wie wirkt sich das finanziell aus. Diese Kultur, würde ich sagen, die existiert in Österreich in Ansätzen.
Man sieht jetzt an diesem Beispiel, die Sie jetzt da gebracht haben, aus Finnland und aus Norwegen, weil das sind ja auch beide Länder, die nach einer kapitalistischen Funktionsweise funktionieren, wenn man das so sagen kann. Also indem sie ja nicht unterschiedlich sind von Österreich, vielleicht auch verstärkte Krisen des Kapitalismus ja nicht zwangsläufig dann zum Abbau des Sozialstaates oder zu einer Einreduzierung führen müssen, wie Sie jetzt da ausgeführt haben, sondern ja eigentlich das Gegenteil der Fall sein kann, dass man sich erstmal versucht, das Problem systematisch anzugehen und dann versuchen, quasi flächendeckende Lösungen zu finden, wohingegen in Österreich aber, wie wir auch schon angesprochen haben, in der eigentlich eher so ein Treten nach unten stattfindet oder dass man sich erhofft, durch die Prekarisierung von breiteren Schichten Krisenhaftigkeit abzufedern.
Wir sehen, dass es in Europa Länder gibt, die im Wesentlichen den Staat tatsächlich als eine Institution betrachten, die den Kapitalismus repariert. Drum auch Arbeitsrecht, Sozialrecht, soziale Infrastruktur, Wohnbaufragen, gesundheitspolitische Interventionen. Hierzulande habe ich eher den entgegengesetzten Eindruck, nämlich dass der Staat nicht als Problemlöser, sondern in der Politik ständig als Problem angesehen wird. Frankreich, wenn man zurückschaut, in die Ära der 60er Jahre bis rauf, Anfang der 80er Jahre, die große Intervention des Staates, Infrastrukturen bereitzustellen. Das war in Österreich, by the way, auch so, nicht? Nach den Verstaatlichungsgesetzen 47 war es ja so, dass im Grunde genommen die Bergwerke, die chemische Industrie, die Stahlindustrie, die Infrastruktur, die Stromversorgung, das Wasser, bis hin zu den Banken, die ÖBB und so weiter, das ist alles öffentlich gewesen. Das sind im Übrigen die Fundamente, von denen gewissermaßen der moderne Kapitalismus zehrt. Nicht? Hätte es nicht den starken Staat gegeben, der die Wasserkraftwerke gebaut hätte, hätten wir heute noch mal ein ganz anderes Energieproblem in Österreich. Der Markt kann das nicht. Der Markt braucht den Staat, der ihn vorordnet. Und wenn man das jetzt am Schluss in die Sozialpolitik übersetzt, kann man sagen, der Kapitalismus erzeugt keine Sozialpolitik, er erzeugt soziale Probleme. Und wenn man möchte, dass der Kapitalismus als Maschine, als Megamaschine funktioniert, wird man nicht umhin können, sich eine sozialpolitische Maschine zu überlegen, die diesen Kapitalismus füttert. Nicht? Wenn man aber jetzt sagt, diese Sozialpolitik-Architektur ist schädlich, dann gräbt man letztendlich sein eigenes Grab.
Herr Dimmel, ich bedanke mich fürs Gespräch.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at.